Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Klaus Remme sitzt ja neben mir im Studio und verfolgt das Geschehen. Klaus, du bist unser Brüssel-Korrespondent und vor allem bist du auch unser NATO-Korrespondent. Vorgestern hat der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte dem ZDF ein Interview gegeben und er wirkte sehr entspannt bezüglich der Perspektive einer weiteren Amtszeit von Donald Trump. Hören wir mal kurz rein.
Natürlich geht es Ihnen immer um die amerikanischen Interessen. Und wir müssen auch wissen, dass die US-Interessen sehr verbunden sind mit dem Bündnis. Ich freue mich also mit wem auch immer ich dann arbeite als Präsident, Präsidentin der Vereinigten Staaten. Und auch mit Trump, mit dem kann ich gut. Und auch mit Kamala Harris, die beiden mag ich sehr gerne.
Also der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte, relativ entspannt, freut sich auf eine mögliche Zusammenarbeit mit Donald Trump. Klaus, ist das die wahre Gemütslage im NATO-Hauptquartier?
Also Mark Rutte hat sich seit Wochen, eigentlich seit Amtsantritt, Mühe gegeben, darzustellen, dass er jemand ist, der mit Kamala Harris, aber eben auch mit Donald Trump zusammenarbeiten kann. Es war sicher klug, glaube ich, dass sich die Staats- und Regierungschefs bei der schwierigen Wahl eines Nachfolgers für Jens Stoltenberg auch die Frage gestellt haben, wie geht ein neuer NATO-Generalsekretär wenige Wochen nach Amtsantritt mit einer neuen US-Regierung um, möglicherweise mit einer zweiten Trump-Präsidentschaft. Da war zwingende Voraussetzung, dass es sich um einen Regierungschef handelt, der viel Erfahrung hat, der auch viel Erfahrung in der ersten Trump-Präsidentschaft gesammelt hat, als damals noch niederländischer Regierungschef, der sich den Ruf erworben hat, von Trump respektiert zu werden. Das alles bedeutet natürlich noch lange nicht, dass die Probleme, die durch diesen Sieg für die europäischen NATO-Partner entstehen würden, sage ich jetzt nochmal, noch ist ja dieser Sieg nicht offiziell vom Tisch sind, sondern ganz im Gegenteil ein super problematisches Wahlergebnis, wenn es denn so kommt.
Okay, dann bleiben wir im Konjunktiv. Was müssten denn die NATO-Partner jetzt tun, beziehungsweise fangen wir anders an, welche Probleme würden denn entstehen konkret?
Also ich sehe das auf zwei Ebenen. Zum einen Bündnis intern innerhalb der NATO und da denken vermutlich die allermeisten zurück an den NATO-Gipfel 2018 in Brüssel, als Donald Trump völlig ungeschminkt in die offene Konfrontation mit den europäischen NATO-Partnern, insbesondere auch mit Deutschland, ging und den Vorwurf formulierte, es könne hier nicht sein, dass Deutschland mit billigem russischem Gas Geld verdiene und gleichzeitig Schutz von den Amerikanern verlange durch einen unterdurchschnittlichen Beitrag zur gemeinsamen Verteidigung. Mark Rutte wird nicht müde zu betonen, dass Donald Trump in einer Hinsicht Verdienste hat, dass er nämlich die europäischen Verbündeten dazu gebracht hat, deutlich mehr in die Verteidigung zu investieren. Ja, in der Tat, seine Präsidentschaft fällt in diese Jahre. Er war nicht ursächlich. Die steigenden Investitionen in die Verteidigung begannen vor seiner Präsidentschaft. Nach der Krim-Besetzung hat, glaube ich, die NATO erkannt, dass hier eine Zeitenwende, um das Wort zu benutzen, ansteht. Und dann kam ein Trend in Gang, der durch Trump beschleunigt wurde, der die Beiträge zur gemeinsamen Verteidigung auf Seiten der Europäer in die Höhe getrieben hat. Das hat Deutschland durch das Sondervermögen, die Sonderschulden, wie immer man es sehen will, auch geschafft. Aber da sind wir ja jetzt nicht mehr. Wir werden erleben, dass Donald Trump diese 2% nicht mehr als Untergrenze, wie es im Moment definiert wird, festlegt, sondern er will mehr. Und er will mehr von den Europäern. Das ist die bündnisinterne Perspektive von Artikel 5, dem Beistandsversprechen. Der Säule der NATO, der Kerngedanke, die DNA des gemeinsamen Bündnisses müssen wir noch sprechen, denn Trump hat in der ersten Präsidentschaft und auch im Wahlkampf danach Zweifel an der Beistandstreue der Amerikaner unter seiner Führung gesät. Ich sehe nicht, dass sich das ändert. Und wenn wir auf die zweite Ebene gehen, außerhalb des Bündnisses, dann ist es natürlich der Ukraine-Konflikt, der hier sehr, sehr schwer wiegt, auch auf diesem Bündnis, weit darüber hinaus, natürlich auch für Kiew. Da müssen sich alle sehr, sehr große Sorgen machen. Insbesondere, wie wir hören jetzt, weil ja alles so aussieht, dass wenn er ins Weiße Haus einzieht, er das Repräsentantenhaus und den Senat an seiner Seite hat. Es hier also in Sachen Finanzierung des Krieges, wenn er tatsächlich die Hilfe einstellen will, und damit muss man rechnen, keine Opposition in dem Sinne mehr gibt.